Dieser Podcast wird präsentiert von N&P Informationssysteme aus Merane. N&P ist seit über 25 Jahren Partner der Eispiraten und des ETC. Das Familienunternehmen digitalisiert den Mittelstand für Kunden aus Industrie und Bauwesen. 200 Teammitglieder arbeiten als Berater und Softwareentwickler in spannenden Projekten zusammen. Bei N&P finden Sie nicht nur IT-Experten, sondern auch Konstrukteure, Produktionsplaner, Bauingenieure und Architekten, die ihr Fachwissen in die gemeinsamen Projekte einbringen. N&P wächst kontinuierlich und ist immer auf der Suche nach passenden Talenten. Neben Ausbildung, BA-Studium, Praktika und Abschlussarbeiten ist natürlich auch der Direkteinstieg möglich. Gerne in Merane, Dresden oder an einem unserer insgesamt 7 Standorte. Weitere Infos findet ihr unter www.nupis.de/karriere.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder soweit, Podcast-Zeit. Es ist Mittwoch, 17.06.26. Und wir haben diese Woche einen Podcast, der meiner Meinung nach schon, keine Ahnung, seit 3 Jahren eigentlich überfällig ist. Denn ich sitze heute, wie man es hört, es halt, glaube ich, ganz schön krass, aber egal, im Presseraum mit den beiden Verantwortlichen oder Hauptverantwortlichen für den Grimmitschauer oder vom Grimmitschauer Nachwuchs, Sebastian Becker. Sebastian, hallo. Er kann es ruhig in Hand nehmen, ich weiß nicht, ob man es jetzt so gehört hat. Und mit dem neuen Eishockey-Obmann, da werden wir gleich mal drüber reden, was das überhaupt bedeutet. Kevin.
Hallo, hallo.
Marc. Ist es, also so, um es förmlich zu machen.
Ja, aber,
ja genau.
Korrekt.
Genau. Aber ich denke, mit Sebastian und mit Kevin, da kann jeder was damit anfangen. Ich glaube, man kennt euch hier in Grimmitschau. Dich sowieso, Kevin, kommst ja von hier. Und Sebastian, du bist jetzt auch schon ein ganzes Stück hier. Und ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm, denn ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Gibt euch mehr Redezeit, mir ein bisschen weniger.
Freuen wir uns.
Ja, genau. Und meinen Bonbon habe ich jetzt hoffentlich endlich noch mal hintergekaut und dann kann es losgehen. Und falls ich ein bisschen nuschel, liegt daran, dass ich sehr nasal noch unterwegs bin. Aber das kriegen wir heute irgendwie alles hin. Und wir fangen auch direkt an, denn am 14. Januar 26, da habe ich heute nochmal nachgeguckt, war ja die große Mitgliederversammlung vom Stammverein und vom ETC Grimmitschau e.V. Ne? Ich glaube, das wird nochmal unterteilt, das kannst du mir jetzt gleich mal so genau erklären, Kevin, wie das so zusammenhängt. Und da wurdest du als neuer Obmann sozusagen gewählt, Nachfolger vom
Lutz.
Genau. Vom Höfi, vom Lutz. Und jetzt erstmal so die Frage. Bist jetzt so grob ein halbes Jahr im Amt, kann man fast so sagen, oder ist das fast genau? Exakt ein halbes Jahr.
Genau, ein halbes Jahr, genau.
Wie war denn so das erste Jahr? Das erste halbe Jahr.
Chaotisch. einfach zu sagen, chaotisch. Ist eine neue Aufgabe, ist eine große Aufgabe, die Lutz da hinterlassen hat oder mir überlassen hat. Und hast viele, viele Sachen, die du so ein bisschen organisieren musst, wo du dich reinfuchsen musst und ja, vieles, was halt jetzt mit einem Neuen, der das macht, natürlich auch dann einfach für alle irgendwie so ein bisschen angreifbar ist und zu sagen, hier, die Aufgabe kannst du mal übernehmen, jetzt müssen wir da mal gucken, was wir machen können, was dann der Lutz vielleicht in seiner letzten Zeit nicht mehr ganz so aktiv gemacht hat. Ja.
Und machst du das in Vollzeit oder machst du das nebenbei oder ehrenamtlich? Wie ist denn das?
Das Obmann ist ein Ehrenamt. Mhm. Ich bin noch berufstätig nebenbei, 40 Stunden plus und ja, viele Aufgaben kann ich dank meiner Arbeit so ein bisschen nebenbei mitmachen, aber das ist ein reines Ehrenamt, was man da macht.
Krass. Und ja, ich krieg's ja jetzt auch hin mit meiner Arbeit. Manchmal ist es ganz vom Vorteil, dass man das so ein bisschen flexibel gestalten kann. Aber wie gesagt, sich mittwochs um 12:30 dann zu treffen, da muss auch der Arbeitgeber ein bisschen mitspielen oder du musst die Möglichkeiten haben, das zu machen. Und das wird ja dann meistens immer halt in so einem Ehrenamt halt nicht gesehen.
Das ist leider so. Bei mir auf Arbeit geht's. Die sind da sehr flexibel und die Zeit hole ich dann halt auch einfach wieder nach. Das ist ganz entspannt.
Wie bist du überhaupt in die Situation gekommen, dich aufstellen zu lassen? Also geht man da hin und sagt, hier, ich würde das gerne machen? Oder wird das an einen rangetragen, dass es dann heißt, hey, hier kannst du dir das vorstellen, dass du es machen wollen würdest? Oder wie ist das?
Ich habe nicht hier geschrien, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, aber nein. Ich habe angefangen, als mein großer Sohn hier in der Laufschule war, bin hier so in den Verein gerutscht, habe die oder übernehme die U7 so als Trainer und habe da die ersten Kontakte quasi auch mit den Lutz gehabt, weil wir ja drüben nur in der CLKA sind. Und Lutz kam dann irgendwann mal zu mir und hat dann mich letztes Jahr im August gefragt und hat gesagt, dass er quasi nicht mehr weitermachen will mit dem Obmannamt. Und da haben wir so ein bisschen die ersten Gespräche geführt. Natürlich war dann meine erste Frage natürlich, was muss ich machen? Weil viele wissen gar nicht, was so das Amt betrifft, was die Aufgabengebiete sind, was man da, für wen man da überhaupt verantwortlich ist. Und wie viel Zeit das halt auch einfach frisst. Mhm. Genau. Und hat mir eigentlich recht schnell Vertrauen geschenkt und mir ein paar gute Nachrichten dazukommen lassen, warum er da mich sieht. Und dann ist das so ein bisschen hingelaufen, sage ich jetzt mal. Und dann stand das eigentlich recht zeitig dann noch in 25 fest. Und irgendwann bin ich zu Lutz gekommen und habe gesagt, hey, das klingt gut, vielen Dank fürs Vertrauen und das können wir so machen.
Ach gut.
So ist es entstanden.
Weil du ja eigentlich, wenn man dich jetzt als Grimmitschauer kennt, eher auch Richtung Fußball ja verbandelt bist.
Genau. Ich habe hier in der Laufschule angefangen. Wie das so ist mit dem Eishockeysport, du brauchst viel Zeit, du brauchst ein Elternhaus, was das mitzieht. Wir sehen das jetzt selber bei uns. Und ich habe dann damals tatsächlich einfach nicht die Chance bekommen, weil meine Eltern selbstständig waren, keine Zeit dafür hatten, so die Family zwar ganz groß ist, aber es nie jemanden gab, der Oma, Opa gesagt hat, wir können das stemmen. Und dann ist das quasi schnell wieder an ACTA gewesen und dann wurde ich zu einer anderen Sportart geschubst, sozusagen. Aber war von Anfang an immer mit dem Eishockeysport verbunden, war als Fan schon hier viele, viele Jahre, bin es jetzt immer noch bei den Eispiraten und deswegen sehe ich da gar kein Problem da drin.
Was sind denn jetzt deine Aufgaben als Eishockey-Obmann?
Also in erster Linie bist du Ansprechpartner für eigentlich alle. Also jeder kann mit seinem Thema zu uns oder zu mir kommen. Es sei es die Eltern, die irgendwelche Sachen fragen, wo sie nicht quasi gleich an den obersten Vorstand gehen. Die Probleme, die es vielleicht manchmal gibt mit den Trainern. Die Trainer kommen zu mir, wenn sie irgendwelche Wünsche haben. Sachen, die wir da einfach besprechen müssen, was so die Eiszeiten sind, beziehungsweise was wir auf dem Eis machen können, was wir materialtechnisch ausgeben können. Das sind so die großen oder größeren Aufgaben so der letzten Wochen. Und jetzt halt einfach mit der ganzen Mitgliederversammlung, die wir da hatten und den Coaches, die wir jetzt so ein bisschen im letzten Jahr alle gewechselt haben, dass wir da uns halt einfach zusammenfinden und das ist so mein Aufgabengebiet. Busse rausgeben für auch private Übungsleiter, die das nutzen wollen. Hatten jetzt auch schon einen ehemaligen Eispiratenspieler, der einen Bus von uns gekriegt hat. Sowas sind so die Aufgaben und dann wird halt in Zukunft noch viel mehr dazukommen.
Und repräsentative Aufgaben wahrscheinlich dann. Alles, was so über Zeitung, Medien kommuniziert wird, ist dann eigentlich meistens noch, fällt mit in deine Aufgaben rein. Auch jede Investition, die getätigt werden muss, oder gibt es dann da nochmal ein anderes Gremium? Wie ist denn da so die Struktur?
Naja, wir sprechen uns schon tief ab, also das wird vorstandsintern quasi schon abgesprochen, aber noch ist es nicht so, dass ich sagen kann, auf jeden Fall, das ist, ich gebe da jetzt die Freigabe, das lasse ich gerne noch den Daniel mitmachen.
Okay. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, du hast eine enge Zusammenarbeit auch mit den Trainern. Einer der Trainer sitzt rechts neben dir. Sebastian, die Augenlider werden schon schwer, jetzt musst du mal ein bisschen reden hier.
Ja, bin da.
Du bist noch weg, nix. Nee. Ich habe mir hier aufgeschrieben, du bist letzten Sommer dazugekommen. Jetzt hast du mich vorhin schon korrigiert und hast gesagt, nein, das war erst letztes Jahr im November. Ich hatte gedacht, du wärst schon wieder viel, viel länger da. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du jetzt hier als hauptamtlicher Nachwuchstrainer, das kann man das so sagen?
Genau, ist kein Ehrenamt. Ja. Ist kein Ehrenamt.
Ist kein Ehrenamt, genau. Du wirst dafür bezahlt.
Ja.
Wie kam es dazu, dass du wieder zurück nach Grimmitschau gekommen bist?
Ja, also zurück ist ja das richtige Stichwort. Ja. Dadurch, dass ich schon am Standort war, kannte man sich natürlich auch.
Ja.
Und in dem Moment, in dem dann hier die Entscheidung so langsam gereift ist, dass man sich verändern möchte im oberen Bereich Richtung U17, kam dann der Anruf, ob ich mir das grundsätzlich vorstellen könnte. Das war, so wie ich das verstanden habe, auch eine Kombination zwischen Eispiraten und Nachwuchs, dass man sich da abgesprochen hat über mögliche Konsequenzen aus der Trennung, wen man dann holen könnte. Und am Ende haben wir dann angefangen, darüber zu sprechen, ob das eine Möglichkeit wäre. Und für mich war das definitiv eine Option, weil ich mich dem Standort auch verbunden fühle, weil ich hier weiß, was ich bekomme. Und eben auch in einer engen Kooperation mit den Eispiraten mich da weiterentwickeln kann als Trainer, plus eben auch in Eigenverantwortung im Nachwuchs dann versuchen kann, da die richtigen Schritte nach und nach einzuleiten.
Weil du ja auch trotzdem immer noch auch sehr engen Kontakt zu Jussi halt hast.
Ja.
Genau.
Ja, definitiv.
Welche Altersgruppen betreust du?
U17 im Schwerpunkt. Und dann je nachdem, wo es gebraucht wird, das ist im Nachwuchs ja dann üblich, dass man eben oft an den in Anführungszeichen kleineren Standorten, wo man eben dann nicht wie in vielleicht München mit einer zweistelligen Anzahl an Trainern hantieren kann, die das im Hauptamt machen, dass man dann eben in anderen Altersklassen noch mithilft. Mein Schwerpunkt liegt da jetzt im oberen Bereich, dass ich eben in der U15 dann viel mitmache, aktuell auch im Sommertraining unterstütze, damit wir da den oberen Bereich dann so entwickeln können, wie wir den hier entwickeln wollen.
Jetzt ist ja der Podcast zustande gekommen, deswegen auch großen Dank, Sebastian, weil du mich ja angerufen hast und hast gesagt, hier, das war in dem ganzen Zuge, wo ich ein bisschen kritisiert habe, dass mit Skyzy nicht gesprochen wurde, was du ja gesagt hast, nein, wir haben mit Mario gesprochen, aber der wollte weiter Eishockey spielen, was man auch verstehen kann. Haben wir telefoniert und haben gesagt, ja, wir müssten uns eigentlich auch mal zu einem Podcast treffen. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, dass das ja schon eigentlich lange auch überfällig gewesen ist. Denn wir ja schon in Grimmitschau ein Standort sind, der gerne mal auch von Fanseite ja viel kritisiert, dass nicht viel von unten halt hochkommt. Aber das natürlich auch immer gewisse Strukturen halt bedarf. Ne? Und wir wollen halt jetzt mal versuchen, so ein bisschen rauszukriegen, woran es liegt, was kann man besser machen und wo sollte denn der Weg in Zukunft halt hingehen? Und jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, oder Kevin hat es gesagt, dass wir ja, oder du hast gerade gesagt, dass wir halt nicht 20 hauptamtliche Trainer hier am Standort haben. So, wie viele Trainer haben wir denn momentan hier, wo du wirklich sagst, die können sich den ganzen Tag auf Eishockey fokussieren? Das bist du, ich glaube, das ist der Thomas Helbisch.
Und dann? Alexander Bessel, der jetzt die U13 hier übernimmt, der hat davor die U11 gemacht, ist jetzt eine Altersklasse nach oben und genauso geht es mit Felix Günther, der ist von der U13 in die U15 nach oben. Das heißt, das wären jetzt die Leute, die sich mit Eishockey befassen können, wobei der Thomas Helbig eben auch in der Geschäftsstelle noch viel macht. Das heißt, das muss man so ein bisschen ausklammern, weil natürlich das auch ein Job ist, den man noch extra macht. Und dann bleiben natürlich nicht die klassischen 40 Stunden pro Woche, die man dann Eistraining und Athletiktraining planen kann.
So, das heißt, wir nehmen mal 3,5 Trainer. Und wir haben wie viele Altersstufen? Wir haben die Bambinen, also wir haben die Laufschule, dann die Kleinschüler.
U9, genau.
Also wie geht es dann? Also bei uns gab es damals Bambinis, Kleinstschüler, Kleinschüler, Schüler, Jugend und dann kam irgendwann, ich glaube, dann gab es dann noch eine U18 und danach war aber auch schon die Senioren. Und wie sind wir jetzt aufgestellt?
Ja, wir haben jetzt gerade mit Blick auf den Eispiratenkader auch festgestellt, dass das Geburtsjahre sind, die uns vielleicht zeigen, dass wir nicht mehr so super jung sind.
Ja, ja, genau.
Und dementsprechend hat sich auch ein bisschen was verändert. Also ich kenne das auch noch so wie du.
Ja.
Das hat man irgendwann dann mal verändert, wo man mal Jahrgänge eingefroren hat. Und jetzt sind wir in ungeraden Jahren. Also wir starten mit U7. Das wäre dann die erste U-Mannschaft. Davor ist noch Laufschule oder Laufgruppe, wo man dann das Laufen lernen kann. Und ab U7 gibt es dann auch Turniere und all das, wie man das so kennt.
Und das sind dann so die 6-7-Jährigen. 5-6-7.
Genau. Und dann geht es eben hoch zu U9, U11, U13, U15, U17 und U20.
Das sind die wir am Standort haben?
U20 haben wir am Standort nicht.
Ja.
Genau, das ist das, was uns jetzt in der Reihe fehlen würde. Wir bilden hier bis U17 aus und ab U17 geht der Weg dann woanders hin.
Und da könnte wahrscheinlich auch schon eines der großen Probleme liegen. Denn wenn du U17 spielst, bist du vielleicht 16. Und wenn du jetzt nicht ein riesen, keine Ahnung, Tom Kühnhackel, Tobias Rieder-Talent bist, die halt dann mit 16 schon beim EV Landshut in der zweiten Liga spielen, fehlt dir halt einfach dieser Zwischenstep zum Profibereich. Weil du halt einfach auch logischerweise, korrigiert mich, wenn ich jetzt Schwachsinn erzähle, aber einfach nicht die Körperlichkeit mit 15, 16 haben kannst, die du dann vielleicht brauchst, um ranzuführen. Wenn du jetzt guckst, gerade in der DNL dann oder DNL 2, die dann vielleicht schon mit 18, 19 da oben spielen, das sind dann schon ganz andere Kaliber. Und wie seht ihr das da jetzt? Also, dass uns diese U20 fehlt?
Ja, das ist was man natürlich kompensieren muss, weil das ein Fakt ist, dass man mit der U17 die wenigsten Spieler dann Richtung DL2 sofort schicken kann oder Richtung Oberliga schicken kann. Das ist einfach die blanke, harte Realität. Und natürlich an einem Standort, wo jetzt auch nicht jedes Jahr ein DL-Spieler rauskommt. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Wie jetzt an unserem ist das eben so, dass wir die nicht sofort von der U17 in die DL2 bekommen. Wenn der Weg dann irgendwann dahin gehen kann, der ist ja jetzt auch nicht für jeden dieser Weg. Dementsprechend brauchen wir dann Kooperationen, wo wir unsere Spieler fest hinschicken können, wo sie U20 auf einem guten Niveau spielen können, das dann ausreicht, um einen Spieler eben Richtung DEL2 zu entwickeln.
Chemnitz, das momentan so die Lösung?
Das ist momentan die Lösung. Jetzt kommt mit dem neuen DEB-Konzept ja das ein oder andere an Veränderungen auf uns zu, auch in der Ligenstruktur. Das heißt, das könnte sich jetzt nochmal verändern.
Könnt ihr das mal kurz erklären? Wir reden jetzt hier über dieses DEB 2034.
Genau.
Was hat das damit auf sich?
Ja, die Konsequenz aus dem, was wir jetzt bei der WM und bei Olympia gesehen haben, ist, dass man das ein oder andere wohl nochmal nachjustieren muss und auch will. Und das ist das, was der DEB jetzt zuletzt beschlossen hat, dass eben gewisse Dinge angepasst werden und neben Dingen wie Para-Eishockey, Frauen-Eishockey, neben Lehrerstellen für Trainer und so weiter ist auch eine Anpassung vorgesehen in der Ligenstruktur und eine Etablierung von Nachwuchsleistungszentren, dass man eben so ein bisschen nach dem Vorbild Fußball dann gewisse Leistungszentren in Deutschland etabliert.
Also dass man das so ein bisschen zentralisiert dann sozusagen.
Genau, dass eben die Besten wirklich gegen die Besten spielen und es dann am Ende weniger Teams gibt in der besten Liga in Deutschland, um die Qualität zu erhöhen. Weil es aktuell so ist das, was man jetzt wohl gesehen hat, dass es einfach zu viele Mannschaften gibt und dadurch sich die Qualität zu viel verteilt. Und dementsprechend möchte man das gerne zentralisieren, damit dann die Besten gegen die Besten spielen und überhaupt auch noch in Deutschland spielen. Weil das ist ja auch eine Konsequenz aus den letzten Jahren, dass viele sehr, sehr gute Spieler gar nicht mehr in den deutschen Ligen spielen und schon gar nicht in der U20, sondern schon irgendwo im Ausland oder schon in der DL2 im Kader stehen.
Das heißt sozusagen, die guten Spieler aus der DNL gehen dann entweder rüber nach Amerika, dort auf entweder nach Kanada oder nach Amerika in die College-Ligen. Ja. Oder sie gehen dann halt schaffen direkt den Sprung in die DEL2.
Ja, genau.
Jetzt waren wir vorhin stehen geblieben, weil du das ja auch gerade eben schon gesagt hast mit Lehrerstellen und alles. Es ist ja auch so, wenn ich mir jetzt das habe ich mit dir am Telefon ja schon gesagt, wir hatten ja ein bisschen länger telefoniert, ich habe mir da parallel mal die Mannschaftsfotos angeguckt von unserer U7, von der U9, von der U11, von der U13. Und was sehr deutlich war, ist, dass du ein Mannschaftsbild von der U7 hast, wo gefühlt 60 Kinder drauf sind. Ja. Dann guckst du dir die U9 an, dann sind noch 40 drauf und dann guckst du die U13, hast du noch 20 und dann guckst du auf die U17 und dann siehst du da, sowas wie bei der Eisbären, so eine halb ausgedünnte Mannschaft, wo du sagst, jetzt sehr überspitzt gesagt, ne? Das heißt, da bleiben halt gefühlt noch 3 Reihen und 2 Torhüter halt übrig. So, von mal eigentlich 60. Also das heißt, du siehst ja schon, dass sehr hart ausselektiert wird oder ausselektiert werden muss oder die Spieler von sich aus sagen, das Pensum kannst du nicht mehr mitgehen, Schule etc. Das ist ja auch noch ein sehr, sehr großer Punkt. Wie seht ihr das, wenn ihr sowas halt auch beobachtet?
Na, du musst das auf jeden Fall ausselektieren, weil du kannst gerade wenn ich jetzt U17 mir angucke, dann kannst du nicht mit der breiten 60-Mann-Masse damit gehen, das würdest du gar nicht schaffen. Und das ist, glaube ich, auch einfach ein Werdegang, der dann ein Automatismus, wie man so schön sagt, der da einfach entsteht. Wir haben es jetzt schon, ich bin hierher gekommen, da haben wir, wir spielen eigentlich immer mit 60 Kindern oder trainieren mit 60 Kindern, um die 60 Kinder.
Das war jetzt geschätzt, aber anscheinend gut.
Ja, nicht schlecht geschätzt. Dieses Jahr habe ich 67 in der U7 als Beispiel und hoffe, dass da auch noch ein paar mehr dazukommen. Aber du hast es halt einfach, dass viele sich dann doch entscheiden, es ist ja Kindergarten, dann geht es in die Schule, das ist schon der erste wichtige Punkt. Dann sagen die Eltern, die Schule ist halt wichtiger als alles andere. Dann ist die Leistung vielleicht auch gar nicht so gut, weil du sagst, die Weiterentwicklung der letzten 2-3 Jahre im U7-Bereich ist schon so, dass du sagen kannst, wir sehen keine Entwicklung. Also müssen wir gucken, wir haben jetzt dieses Jahr eine Breitensportgruppe erstellt im U9-Bereich, U11, U13, U15. Entschuldigung. Und dann kannst du die zwar noch für den Sport halt begeistern und sagen, die können dort abgefangen werden, aber das selektiert sich halt leider alles von selber, weil du einfach sagen musst, da kommt so viel ringsherum, auch die Leistung, die da im Vordergrund steht, wo das einfach normal ist, dass du dann im U17-Bereich einfach weniger im Kader hast. Willst du da noch was ergänzen?
Ja, am Ende ist es so, wenn du jetzt über alle Sportarten hinweg guckst, dass ungefähr 70% bis in die Altersklassen, die ich jetzt mitmache, aufhören mit ihrem Sport.
Also das ist 70?
70 ungefähr über alle Sportarten hinweg. Also das ist eine wahnsinnige Zahl. Und es gab vor ein paar Jahren mal diverse Artikel über Standorte, die bestimmte Dinge gut machen. Und jetzt müssen wir uns kurz die Ohren zuhalten. In dem Fall ging es um Dresden und deren Rekrutierung. Und da war das Ziel, dass man pro Altersklasse ungefähr 40 Kinder hat, beziehungsweise dann eben pro Jahrgang 40 Kinder und pro Altersklasse 80. Das kommt jetzt ungefähr hin mit unseren 67 in der U7. Und dann hat man auf dem Weg irgendwann festgestellt, dass das für eine U20 auf dem Level nicht ausreicht. Also diese 80 reichen nicht, weil du auf dem Weg so viele nach links und rechts verlierst, entweder weil sie eben aufhören, weil die Qualität vielleicht nicht reicht, weil ein Wechsel ansteht und du brauchst einfach so viele Kinder am Anfang, um am Ende dann noch eine adäquate Zahl zu haben an Spielern in der U17, in der U20.
Die U17, die du jetzt ja betreust, wenn du jetzt so auf das letzte Jahr zurückblickst, wie zufrieden bist du? Wie habt ihr abgeschlossen?
Ja, also wir sind am Ende jetzt dann leider nicht in der Division 1 geblieben. Mhm. Also Start ist immer, dass man, wenn man in der Division 1 startet, erstmal dann eine Vorrunde spielt. Und die letzten zwei Teams aus der Vorrunde gehen dann runter und spielen dann gegen die Division 2 Teams, wo wiederum die ersten zwei dann in der Division 1 bleiben, wenn sie schon drin waren, oder eben hochgehen. Mhm. Und wenn man das nicht, genau. Und wenn man das nicht schafft, dann bleibt man eben nicht drin. Das haben wir am Ende nicht geschafft, weil wir eher im Mittelfeld dann dieser Qualifikationsrunde abgeschnitten haben. Und dementsprechend geht es dann jetzt für uns in der Division 2 los. Also eine andere Liga als in der letzten Saison. Was natürlich schade ist und was auch nicht der Plan war am Ende des Tages, aber das ist die Konsequenz aus dem, was dann in der letzten Saison eben war. Und jetzt müssen wir dann von neuem starten, wobei natürlich, da kommt auch wieder DEB 2034 dann ins Spiel, die Situation eine andere ist als vielleicht noch vor ein paar Jahren, als man abgestiegen ist, wo man klar gesagt hat, okay, jetzt gehen wir wieder hoch in Division 1, weil diese Möglichkeit vielleicht dann gar nicht mehr existiert, weil wir eben in diese Nachwuchsleistungszentren Liga nicht mit reinkommen.
Jetzt waren wir ja vorhin bei Chemnitz stehen geblieben, die spielen DNL 2.
In der U20, genau.
Genau, U20, DNL 2. Ist das so richtig?
Ja.
Jetzt sagst du ja gerade, wir spielen mit unserer U17 in der Division 2.
Ja.
Helf mir mal ganz kurz, wie groß ist dieser Sprung von der U17 Division 2 nach Chemnitz in die DNL 2 U20? Weil im Endeffekt, wenn das die Kooperation sein soll, müssen wir ja auch Spieler hinbekommen, die dann diesen Schritt auch wieder gehen können.
Ja.
ohne dass die dann selber unglücklich in Chemnitz sind, weil sie halt gefühlt nur, keine Ahnung, dritte, vierte, fünfte Reihe oder wenn überhaupt nur mittrainieren dürfen.
Ja. Also vielleicht mal im Vergleich jetzt mit dem, was wir letzte Saison hatten. Wir sind ja in der Division 1 gestartet und wir haben es jetzt geschafft, dass wir plus minus ein Drittel bis die Hälfte, je nachdem wie man es rechnet, an Spielern, die bei uns im Endjahrgang U17 waren, auch nach Chemnitz gebracht haben, die jetzt dort dann eben in der DNL 2 in Chemnitz in die Saison starten. Von daher ist das ein guter Output, damit können wir leben. Von der Division 2 U17 aus ist der Sprung natürlich größer, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Was aber nicht heißt, dass wir jetzt keine Spieler im Kader hätten, denen wir den Sprung zutrauen würden. Ich denke, da sind auch der ein oder andere dabei, der das dahin schafft. Und da sind sicherlich auch Spieler dabei, die das auch in der Division 1 schaffen können. Auch das ist uns ja gelungen, jetzt zuletzt wieder mit einem Spieler. Das ist jetzt noch nicht offiziell und öffentlich, aber es wird ein Spieler wahrscheinlich auch Richtung Division 1 gehen aus unserem Endjahrgang wieder, den wir jetzt noch untergebracht haben. Von daher ist der Output an sich in Ordnung. Und da muss man eben dranbleiben, dass der so bleibt oder noch besser wird.
Jetzt haben wir ja gerade eben schon, oder du hast ja schon Dresden hervorgehoben. Gibt ja auch Standorte, wie auch Dresden, die dann halt Spieler auch von anderen Vereinen wegholen oder die dann halt, nennen wir es mal so, das Internat haben, Sportinternat haben, Kooperationen mit Schulen haben, wo dann halt wirklich gute junge Spieler halt von, keine Ahnung woher, nach Dresden gehen und da dann halt im Nachwuchs spielen. Holen wir auch in die U17 Spieler von anderen Standorten rein? Also haben wir auch einen Zuwachs oder kommt das alles nur von uns selber von unten hoch?
Nee, wir haben schon einen Zuwachs auch von außerhalb, weil wir den auch brauchen. Ja, da kommen wir wieder auf das Thema zurück. Wie viele Spieler hat man dann tatsächlich noch in der U17 oben drin? Natürlich sieht der Zuwachs immer unterschiedlich aus, je nachdem in welcher Liga man spielt, weil du, wenn du ein Tryout anbietest für Division 1, die Hütte von alleine voll hast und wenn du ein Tryout anbietest für Division 2, dann ist die Hütte eben nicht so prall gefüllt, da sind ein paar Plätze noch frei, die du füllen könntest. Von daher sieht das anders aus, nichtsdestotrotz, wenn man jetzt sich den Kader anguckt, kann man sagen, es ist ungefähr 60% von hier, 40% von außerhalb.
Gibt es dieses Jahr wieder so ein Tryout? War das schon? Oder in welchem Zeitraum bewegen wir uns denn? Weil wenn wir überlegen, ab 15. August geht dann meistens ja immer wieder das neue Schuljahr los. Ja. Du musst das ja eigentlich schon wahrscheinlich im April machen, Mai machen, aber wir haben jetzt kein Eis.
Ja, genau in dem Rahmen haben wir auch schon ein Tryout gemacht, zusammen mit Chemnitz. Da hatten wir auch ein paar Spieler da und einige davon werden auch nach Chemnitz kommen oder eben dann zu uns nach Grimmitschau. Wenn wir sowas machen, das ist die Erfahrung aus den letzten Jahren, in denen die Kooperation besteht, ergibt es am meisten Sinn, wenn man das mit mehreren Partnern macht, weil einfach die Reichweite viel größer wird über beide Kanäle. Und dementsprechend haben wir das auch so gemacht und dann die Spieler so aufgeteilt, wie wir gesagt haben, das ergibt Sinn, dass wir den hier hinpacken und den anderen dorthin, weil das eben vielleicht was ist, was an dem Standort gebraucht wird oder wo er mehr Eiszeit bekommt und so weiter.
Wie sieht das dann aus? Ist das dann, sind die Schüler dann hier im Internat untergebracht? Gehen die zur Schule? Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hast du gesagt, wir haben eine Zusammenarbeit mit der SIS in Blauchau und in Merane.
Ja.
Das heißt, die sind dann dort im Internat untergebracht und gehen dann auch in Blauchau und in Merane zur Schule.
Genau, also die Schulen, die wir da jetzt haben, sowohl Gymnasium als eben auch Oberschule, sind jeweils in Merane. Und das Internat, wo die untergebracht sind, ist in Klauchau. Das heißt, die machen das ganz normal, wie das Schulkinder so machen. Die gehen morgens zum Bus und fahren dann zur Schule, fahren dann wieder zurück zum Internat.
Entschuldigung.
Kein Problem. Haben wir angekündigt am Anfang des Podcasts.
Genau,
ist also
genau.
Erlaubt, drücken wir beide Augen zu. Von daher sind die dann eben ganz normal untergebracht, fahren dann wieder von der Schule zum Internat zurück, essen da und machen das, was man noch so als Schulkind machen muss. Ein paar Hausaufgaben werden ab und an auch mal gemacht. Und dann, Und dann holen wir die ab mit einem Kleintransporter.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil wie kommt ihr dann von Meran und Laurau halt hier an der Grimmitschau?
Genau, also die kriegen dann von uns immer Zeiten, eine halbe Stunde vor Treffpunkt, wo wir die dann abholen würden. Fahren die dann hierher, dann können die hier trainieren und dann werden die entsprechend auch wieder zurückgefahren. Und dadurch, dass wir die Kooperation haben, können die dann auch zu den teilweise unchristlichen Zeiten, wo die wieder zurückkommen, noch was essen.
Okay.
Weil das ja auch nicht ganz üblich ist, jetzt wenn man auswärts dann losfährt, früh morgens, dass da Essen gibt. Oder wenn man jetzt an einem Donnerstag mal hier auf dem Eis steht bis kurz nach neun und dann irgendwann gegen nach zehn dort ankommt, dass es da dann noch was gibt. Und das ist alles über die Kooperation dann abgesichert.
Das ist halt auch was, was man halt so eigentlich halt nie sieht, ne? Was halt dann, was dann doch noch alles so dahinter steckt und auf wie viele Leute man ja dann trotzdem noch angewiesen ist oder auf wie viel Zuarbeit im Endeffekt. Ne? Weil wenn ich mir jetzt überlege, ich habe einmal, wo ich noch in München gewohnt habe, haben wir mal ein paar Drehs gehabt, zum Beispiel auf dem FC Bayern Campus. Mit den ganzen, da weiß ich noch, dass der Stiller, ich komme gerade nicht auf den Vornamen, der jetzt auch Nationalmannschaft spielt. Ja, auf jeden Fall der Stiller.
Können wir nicht helfen.
War da, ist ja egal, auf jeden Fall war der damals halt da gerade auch im Nachwuchs gewesen. Und den haben wir damals so ein bisschen halt porträtiert, so rum. Und das ist halt schon Wahnsinn, gut, das ist halt auch zu FC Bayern, wie viele Leute die da halt im Umfeld einfach haben, wie viele Betreuer die halt da haben, wie viele Leute da halt auch wirklich rund um die Uhr greifbar sind, wenn die Kids da halt Bedürfnisse haben, weil die sind ja dann trotzdem 14, 15, 16, so in dem Dreh. Wie deckt ihr das ab? Also haben die da dann eine Betreuung oder könnt ihr euch jederzeit anrufen? Oder wer kontrolliert, dass um 22.30 Uhr das Licht aus ist auf gut Deutsch? Also wie läuft das ab?
Ja, das meiste wird glücklicherweise vor Ort gemacht, was auch wichtig ist natürlich für uns. Wir haben ja vorhin gesprochen über die Anzahl an hauptamtlichen Trainern. Da muss ein bisschen was abgedeckt werden und dann muss das ein oder andere Video vielleicht auch mal noch geschnitten werden. Und wenn dann alle 30 Minuten einer aus dem Internat anruft, weil ihm das Essen gerade nicht gepasst hat, dann wird es irgendwann natürlich kritisch. So, das wird dann dort abgefangen, aber natürlich sind wir auch da, wenn es jetzt Probleme gibt und dann können die uns das kommunizieren. Wenn jetzt mal ein Topf fehlt, dann kriegen die auch mal einen neuen Topf. Das hatten wir durchaus auch.
Okay.
Die müssen dann nur in der Lage sein, den Wunsch auch zu formulieren und dann kriegen wir das alles hin.
Okay. Jetzt haben wir ja auch gerade schon wieder das Trainerproblem ja angesprochen. Da waren wir eigentlich vorhin sogar stehen geblieben. Jetzt haben wir ja mit David Seidel und mit Thorsten Heine in den letzten Jahren auch zwei Trainer ziehen lassen müssen. Nennen wir es mal so. Ich glaube, David ist sogar nach Dresden gegangen, wenn mich nicht alles täuscht.
Korrekt.
Das ist natürlich auch ein großer Einschnitt, nenne ich es jetzt einfach mal so, wenn du halt wirklich zwei Leute gehen lassen musst. Wie schwer ist es denn, erstens A, Personal zu finden, die das Niveau auch haben, Nachwuchstrainer sein zu können, weil ich glaube, guter Nachwuchs fußt ja auch von einer guten Nachwuchstrainerarbeit. Und die andere Sache ist die, kann man sich denn das überhaupt finanziell leisten, neue hauptamtliche Trainer einzustellen?
Das ist schon schwer, jemand Passendes immer zu finden. Ich für mich kann sprechen, dass ich jetzt erstmal froh bin, dass Beck da ist. Damit haben wir wirklich einen guten Fang gemacht. Auch mit einem Alex Bessel, dass der quasi das jetzt recht gut im letzten Jahr gemacht hat, dass er da auch einfach dieses Jahr schon einfach sagen können, okay, da haben wir jetzt die wenigsten Bauchschmerzen, aber es ist sehr schwer, den Weggang vom Dave und vom Thorsten damals irgendwie wieder was Gutes zu finden. Das hat uns wehgetan, glaube ich. So kann man das auch sagen. Dadurch sind wir jetzt eigentlich in der letzten Saison wirklich, also das mussten wir alles aufarbeiten, weil wir hatten ja trotzdem zwei Nachfolger, die da waren. Die sind ja jetzt nun auch nicht mehr da. Und jetzt versuchen wir eigentlich so die letzten zweieinhalb, drei Jahre, würde ich sagen, schon irgendwo zu sammeln und jetzt quasi wieder was Fruchtbares draus zu ziehen. Natürlich ist es schwer, immer jemanden zu finden, der das macht, also sowohl als hauptamtlich oder auch im Ehrenamt, weil die Kostenfrage ist immer da. Wir sind ja jetzt nicht ein Riesenverein, wir leben von den Sponsoren und auch vom Sterneprogramm einfach.
Und da ist es jetzt einfach auch die, ja, wir müssen gucken, was wir jetzt in Zukunft machen können, ob wir halt noch einen vierten hauptamtlichen Trainer irgendwie uns leisten können und auch leisten wollen oder was wir an Aufgaben halt einfach wirklich im Ehrenamt breit machen können oder halt auch was die hauptamtlichen Trainer noch irgendwo ein bisschen abdecken.
Weil du darfst ja eins nicht vergessen, da kommen wir jetzt mal, also ich muss mir jetzt mal ganz kurz eine Notiz machen, über die Sterne reden wir jetzt gleich noch, aber ich würde mal ganz kurz nochmal, weil du es gerade angesprochen hast, was wir über das Ehrenamt abdecken können. Also wir dürfen nicht vergessen, der Sebastian hat es vorhin mal kurz angerissen, bis 21 Uhr Training, die Trainingszeiten von den höheren, oder nicht mal höheren, einfach von den, Klassen, die wir halt haben, die sind auf den Nachmittag gelegt. Und dann geht es halt dann, korrigiert mich, ab 15.30 Uhr irgendwann los, 16.30 Uhr?
Noch eher. Also wir haben U7 startet zwischen 14.45 und 15.30 Uhr. Das ist die zeitigste Eiszeit, die wir haben. Dann gibt es freiwilliges Training noch im U9, U11 Bereich, was dann manchmal auch noch ein bisschen eher stattfindet. Also das Ehrenamt ist ein wahnsinnig großer Komplex, den wir haben. Und da sind wir auch wahnsinnig stolz, dass es so viele gibt, die das einfach mitmachen können. Weil jeder geht irgendwo noch ein bisschen nebenbei arbeiten.
Ja, das ist es ja. Und wenn du halt überlegst, jeder hat ja auch noch Familie. Und wenn du halt jetzt weißt, okay, du arbeitest bis 16.30 Uhr und dann betreust du, sage ich mal, noch um 17.30 Uhr eine U13, U15, wer auch immer da halt Training hat. Und das heißt ja nicht, dass du 16.30 Uhr dann zum Trainingsstart hier bist, sondern du musst ja auch wahrscheinlich Training vorbereiten. Das heißt, du bist eher da. Du musst dann gucken, bis der letzte Junge oder Mädchen sich dann halt auch geduscht hat, bis du halt wirklich dann nur sagen kannst, okay, jetzt ist hier irgendwie, keine Ahnung, 1930, 1945 und dann fängst du mal an, denkst dann so, jetzt könnte ich auch mal nach Hause fahren.
Das ist tatsächlich so. Also wir haben das im letzten Jahr ein bisschen umstrukturiert, weil es einfach noch nicht so viele Betreuer gab. Jetzt haben wir ein Stück weit für jede Altersklasse mindestens zwei, die das machen, eigentlich sogar noch mehr. Und die versuchen das dann schon ein Stück weit abzudecken, auch uns ehrenamtlichen Trainern das ein bisschen Arbeit abzunehmen, dass wir uns das einfach teilen können, weil der Fokus liegt bei uns, egal ob das hauptamtlich oder nicht oder eben Ehrenamt ist, einfach auf den Fokus Sport. Und das ist ganz wichtig, dass die halt alle da sind und dass die das auch alle so mitmachen.
Jetzt hast du ja vorhin gerade schon das Sterneprogramm angesprochen. Wir hatten ja noch bei der Eispiraten-Abschlussveranstaltung, ging ja noch so ein bisschen, kann man es nennen, wie so ein Klingelbeutel rum, sage ich mal, einfach nur, weil wir bis Mitte April, die Eiszeit haben mussten, um den vierten Stern zu behalten oder zu bekommen. Klär mich mal ganz kurz auf, wie steht es da gerade?
Ja, also insgesamt, das ist jetzt wenig überraschend, gibt es 5 Sterne im 5-Sterne-Programm.
Dresden zum Beispiel hat 5.
Genau, jetzt mittlerweile könnte man fast sagen 6-Sterne-Programm, weil es eben auch 5-Sterne plus gibt. Aber dann hätte man das ganze Ding wahrscheinlich umbenennen müssen und das ist schwierig.
5-Sterne superior.
Genau, da legen wir jetzt immer noch einen drauf. Mhm. Das sind insgesamt diese 5, die untergliedert sind in verschiedene Bereiche. Es gibt einmal den allerersten Stern, den Startstern. Da geht es vor allen Dingen um Rekrutierung, da geht es um den unteren Bereich, U7 bis U11. Da geht es darum, ob man Flyer hat, den man verteilen kann, sind mal Profis bei uns auf dem Eis. Und auch wenn jetzt hier beim DL2-Spiel dann unsere U7 mal auf dem Eis ist, das ist zum Beispiel auch was, was wir dann da vermerken können und wo wir dann am Ende eben, wenn wir eine gewisse Prozentzahl erreichen, diesen Stern bekommen.
Okay.
Dann geht es weiter in U13, U15, das ist ein Stern zusammen. U17 ist ein Stern einzeln.
Ist dann der dritte?
Genau, U20 ist ein Stern, der ist sowieso nicht da, weil wir keine U20 haben.
Genau.
Kriegen wir dementsprechend nicht. Und dann gibt es einen Umfeldstern. Und der Umfeldstern, das ist das mit, habe ich einen Kraftraum, habe ich Leihausrüstung, habe ich diese Eisabtrennung, um hier mal ein Turnier zu spielen. Und habe ich diese 8 Monate Eis. Und das war das, worum es ging. Hm. Den Stern hatten wir davor auch schon. Also wir hatten davor ja schon 4 Sterne. Wir hatten Start. Wir hatten U13, U15. Wir hatten U17 und Umfeld. Hm. Wenn jetzt es so gewesen wäre, dass wir die Eiszeiten nicht gehabt hätten, hätten wir diesen Umfeldstern verloren.
Jetzt nur 3 Sterne gehabt.
Genau, dann hätten wir nur 3 Sterne gehabt. Plus die Tatsache, dass wir in der U17 und da kommt das ganze Konzept jetzt sozusagen zusammen, fast so, als hätten wir es vorbereitet, die Kaderstärke nicht erreicht haben, die wir erreichen mussten, haben wir in der U17 den Stern verloren.
Das heißt, wir haben den vierten Stern Umfeld, den haben wir,
genau.
Haben aber den von der U17 eingebüßt, weil wir die Kaderstärke nicht hatten.
Genau.
Die wie hätte sein müssen?
Je nachdem, wie man es rechnet, also theoretisch brauchst du 20 plus 2. Mhm. Du kannst aber zwei Spieler, die dich im Laufe der Saison verlassen, wenn die ein paar Spiele bei dir gemacht haben, kannst du die noch dann mit draufpacken und dann brauchst du eben nur 18 plus 2. Und das haben wir jetzt leider letzte Saison am Ende des Tages nicht geschafft. Oh. Da hat es nicht gereicht. Das sieht jetzt, wir klopfen auf Holz und hoffen aufs Beste, ein bisschen besser aus. Ob das am Ende reicht, muss man sehen, weil da eben auch Wechselfristen kommen. Mhm. Da kann es in beide Richtungen dann gehen. Also vielleicht, wenn es gut läuft, sind die Leute hier sehr zufrieden und überzeugen noch den einen oder anderen, sodass wir nochmal zwei bekommen. Mhm. Es kann uns aber natürlich auch passieren, dass uns zwei Spieler verlassen, weil sie dann doch sagen, ich möchte gern höher spielen oder ich möchte gern woanders spielen. Und da müssen wir mal sehen. Mhm. Dementsprechend haben wir nur den Stern verloren. Das mit dem Klingelbeutel war also nicht umsonst. Das hat uns dann den Arsch gerettet bei dem anderen Stern im Umfeld. Denn den Stern haben wir bekommen. Sonst wäre es natürlich noch mal dramatischer gewesen, weil du zwei Sterne verloren hättest. Und dann sieht es mit den Finanzen auch wieder wild aus.
Das kann Kevin mal ganz kurz erklären. Was hat das mit den Finanzen auf sich, mit den Sternen und den Finanzen?
Naja, wir kriegen ja quasi ein Stück weit Geld vom DEB mit den Sterneprogrammen und können so natürlich alles, was ringsrum ist, einfach auch bezahlen. Und 8 Monate Eis sind halt immer schön, weil das einfach ein großer Betrag ist, der da einfach fließt. Und wir wollen halt auch einfach ein Stück weit unabhängig sein von den von der Saison der Eispiraten. Mhm. Weil das ist schön, wenn die Playoffs spielen und das ist auch schön, wenn die lange Eiszeit haben und wir dadurch einfach nicht unsere Kosten quasi haben. Aber natürlich ist es einfach für uns schön, wenn wir 8 Monate Eis haben für unsere Sportler, so lange wie möglich halt einfach auch da die Entwicklung auf dem Eis haben. Mhm. Und das ist dann halt einfach so ein Stück weit, wo man sagen muss, uns kostet das dann halt einfach viel zu viel Geld. Der Stadt kostet das natürlich Geld, was die dann uns auch noch ein bisschen entgegenbringen. Und das könnten wir uns sparen, indem halt auch die Eispiraten einfach bis April auf dem Eis stehen.
Das stimmt. Und spielt? Entschuldige. So, als ob nichts passiert wäre, machen wir einfach weiter. Jetzt müssen wir noch mal kurz überlegen, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei den Sternen und bei der, bei den Kosten. Und ich weiß nicht, ob du fertig warst, ansonsten hätte ich nämlich direkt eine Nachfrage, weil du gesagt hast, wegen dem Eis, da waren wir nämlich stehen geblieben. Hätte es ausgereicht, dass nur die Canada Kids Live Arena noch Eis hat? Oder muss es unbedingt die Hauptstadion oder die Hauptstädte sein? Wie verhält sich das?
Jetzt müsste ich lügen, das weiß ich nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall ist es so, dass die CLKA nicht mehr reinzählt. Vor 2 Jahren, glaube ich, hat es noch gezählt. Wird aber jetzt einfach vom DEB nicht mehr anerkannt. Das ist eine separate Eishalle für sich. Wir können die nutzen, das ist auch schön, aber die hat für den DEB, für das Sterneprogramm leider keinen Mehrwert mehr.
Okay.
Also ich glaube, deswegen sagte ich, müsste ich lügen, ich glaube vor 2 Jahren war es noch so, dann ging das noch durch, dass wir auch da die 8 Monate dadurch bekommen haben, aber jetzt ist es mittlerweile so, es zählt nur noch unser Kunsteisstadion.
Okay. Jetzt haben wir ja vorhin über dieses, über das Umfeld oder diesen Umfeldstern auch gesprochen. Da hat es auch, ja, glaube ich, der erste Stern war das, ne? wo reinzählt, ob auch Spieler von der ersten Mannschaft mit auf dem Eis sind. Also ich kann mich noch erinnern, wo wir früher auf dem Eis trainiert haben, da stand immer mal ein Eispiratenspieler mit auf dem Eis. In der Regel war es Sergei Wikolow zum Beispiel, so Mitte der 90er Jahre. Wie ist es jetzt so, der Austausch mit den Eispiraten, um jetzt auch mal so den Bogen noch hinzukriegen mit der Kooperation? Oder ist im Endeffekt, ich habe ja mal gesagt im Podcast, ohne Stammverein existieren ja auch die Eispiraten halt nicht. Weil das ist ja eigentlich der Grund, und da hat man sich ja drauf geeinigt, weil wir ja für den Nachwuchs was tun müssen, dass jeder DL2-Verein braucht ja einen, oder jede Spielbetriebs GmbH braucht ja einen Stammverein im Endeffekt.
Korrekt.
Wie ist das jetzt momentan, um nochmal wieder jetzt den Bogen zu den Spielern hinzukriegen? Also wie ist da der Austausch? Gibt es ab und zu mal ein paar Spieler, die da mit auf dem Eis stehen?
Also tatsächlich recht positiv von den Eispiraten und auch von uns. Mhm. Wir haben im U7-Bereich den Johannes Schmid, um jetzt einfach auch mal ein paar Eispiraten-Namen zu nennen. Der hat auch seine Sache wunderbar gemacht. Der war recht häufig mit auf dem Eis. Der Ole Olef ist eigentlich regelmäßig mit da. Alexander Schmidt war mit da, Tim Lutz. Es waren schon genügend, die von U7 bis U11 mit auf dem Eis standen. Mhm. Und selbst U15 hatte immer mal ein paar Spieler der Eispiraten mit auf dem Eis. Also da müssen wir sagen, habe ich die letzten 2-3 Jahre echt positive Entwicklung gesehen und macht mich auch einfach ein Stück weit stolz, dass man da auch eine Zusammenarbeit einfach hinkriegt. Ja. Und für die Kids ist es grandios. Also,
das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie wichtig ist das den Kids? Das
brutal hat wichtig. Ja. Also viele, die sich auch einfach mit dem Sport oder auch mit den Eispiraten einfach beschäftigen. Man sieht sie freitags hier, man sieht sie sonntags hier. Manchmal hat man noch ein Training, gerade wenn wir ein Camp hier haben, wo die Eispiraten dann da sind. Und da hast du die Möglichkeit, einfach mal auf dein Vorbild oder dein Idol oder jemanden Besonderem halt einfach raufzublicken und zu sagen, wow, mit dem stand ich auf dem Eis. Ja. Für uns Trainer ist es auch ein Stück weit einfach was Besonderes, weil es ist ja doch was anderes. Und das ist, denke ich, ein ganz rundes Ding, was wir da durchführen.
Jetzt haben wir ja gerade eben über die, oder haben wir das hier die Kooperation ja angesprochen mit den Eispiraten. Das waren ja jetzt die Spieler, die gerne hierher kommen und das machen. Wie sieht es generell mit der Zusammenarbeit aus zwischen Verein und den Eispiraten?
Wird besser, ne? Dass das nicht immer einfach ist, glaube ich, ist jeden, der sich mit uns und den Eispiraten beschäftigt, ganz klar. Ich würde sagen, durch die Versammlung, die wir hatten und durch die neuen Köpfe, die so ein bisschen da sind, fängt das jetzt einfach an, auch, dass man, ich sag mal, die Friedenspfeife so ein bisschen zündet und wir fangen an, langsam uns alle ein bisschen mehr anzunähern. Mhm. Der eine ein bisschen mehr wie der andere, aber für meinen Part ist es so, dass ich einfach auch ab kommendem Sommer oder ab der Saison dann jetzt einfach noch mehr mir wünsche, dass die Zusammenarbeit einfach eins in eins gegliedert wird. Wir hatten es vor uns ja schon mal angesprochen, dass wir dass ja jetzt auch die Eispiraten einfach an der Geschäftsstelle ein bisschen was liegen lassen und da sehe ich, denke ich, auch wieder über das Ehrenamt Möglichkeiten, die wir da einfach abdecken können. Mhm. Und ich denke, da können wir eine gute Zusammenarbeit in den nächsten Jahren einfach anvisieren.
Dass ihr mit den Eispiraten dann noch enger auch zusammenrückt.
Ja.
Auf was seid ihr von den Eispiraten im Endeffekt noch angewiesen? Also ich meine, jeder oder jede Spielbetriebs GmbH zahlt ja eine gewisse Summe X an den Stammverein, damit ihr auch eure Existenz sichert. Das ist ja schon mal richtig. Das heißt, da ist schon mal die Unterstützung halt da. Aber wie sieht die Zusammenarbeit auf welchen Ebenen noch aus?
Merchandise ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, wo wir auch ein Stück weit bekommen und alles in allem gibt es so viele Themen, die wir einfach zusammen lösen müssen. Mhm. Wenn wir jetzt den Thomas Helbisch wieder nehmen, der so das sportliche Konzept bei uns macht, muss ganz viel auch mit dem Buschi einfach sich austauschen, was halt auch einfach das Sterneprogramm betrifft, was jetzt die Neuerungen betrifft. Das ist so eine Geschichte und Sponsoring ist einfach immer ein Part, weil es gibt Sponsoren, die sind bei uns, die sind bei den Eispiraten. Da will man sich ja auch nicht verkraulen einfach. Ja. Da gibt es viele, viele Themen. Social Media weiß der Aaron schon jetzt Bescheid, da bin ich schon auf ihn zugekommen, dass wir einfach ein bisschen was verändern müssen und wollen. Und warum soll man das, die gute Arbeit, die halt auch Aaron macht, nicht nutzen, um einfach auch für uns noch ein bisschen mehr Wissen rüberzubekommen und einfach auch eine einheitliche Geschichte zu machen. Wir haben es jetzt zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich es teasern darf, für unsere Trikots, sind wir jetzt mit beiden Logos zum Beispiel drauf, das gab es die letzten 4 Jahre gar nicht. Und ich glaube, wir vom Stammverein sind uns eigentlich ganz klar, dass wir auch ein Stück weit einfach zeigen wollen, dass wir mächtig stolz auf die Eispiraten sind und einfach auch eine gute Zusammenarbeit in der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren einfach wollen.
Ich würde jetzt gleich noch über zwei Spieler mal reden wollen, die jetzt den Sprung geschafft haben, beziehungsweise oder auf die wir auch stolz sein können. Noch ganz kurz, weil du es jetzt gerade angesprochen hast oder weil wir gerade bei den Eispiraten sind. Wie eng ist denn auch der Austausch zwischen dir, Sebastian, und Jussi? Weil ja gerade auch die Spielerentwicklung sollte ja eigentlich bei der ganzen Zusammenarbeit ja wirklich eigentlich die höchste Priorität haben.
Ja, das ist ein Part, wo wir meiner Meinung nach besser sind, auch als das an anderen Standorten gelebt wird, dass da die Zusammenarbeit sehr gut ist. Natürlich haben wir jetzt den Vorteil, dass wir letzte Saison uns viel gesehen haben und viel miteinander zu tun hatten.
Also du und Jussi.
Genau. Ja. Und wir da dementsprechend natürlich auch eine persönliche Beziehung haben, die man dann für sowas nutzen kann. Aber als es darum ging, dass eben die Kaderstärke in Gefahr war und wir versucht haben, Spieler zu halten, haben wir Spieler auch dann montags beim Skills-Training bei Eispiraten aufs Eis bekommen und das muss man erstmal finden, dass ein U17-Spieler im Profibereich dann immer montags mit aufs Eis darf. Das ist schon ein Unterschied zu anderen Standorten, plus natürlich einfach dadurch, dass die Wege kurz sind und die Türen offen, und das war auch von Anfang an klar, als ich wieder zurückkam, dass Jussi gesagt hat, die Tür ist hier offen, du kommst einfach vorbei, dass man da auch Fragen stellen kann inhaltlich, die man vielleicht jetzt an anderen Standorten nicht stellen kann, weil da die Tür geschlossen ist, und einfach mal sagen kann, hey, ich habe hier das Problem, vielleicht taktischer Natur, vielleicht im Umgang mit dem Spieler. Ja. Was würdest du jetzt vielleicht machen? Was wäre da was, was du mir an Tipp geben kannst? Und von daher ist das hier gelebte Praxis, die funktioniert. Und ich glaube, auf dem kann man dann dementsprechend auch aufbauen, um das vielleicht im organisatorischen Bereich dann nochmal einen Ticken besser zu machen.
Jetzt habe ich ja gerade eben schon zwei Spieler angesprochen oder Spielerinnen, über die ich gerne reden wollen würde. Ich denke, was mir, um jetzt mal nochmal kurz einen Kritikpunkt auch anzusprechen, jetzt nicht euch gegenüber, aber zum Beispiel ist mir das ganze Thema mit Mathilda Heine ein bisschen zu sehr untergegangen, auch gerade was das ganze Thema angeht, nochmal so eine vernünftige Ehrung auch im Rahmen von einem Eispiratenspiel einfach mal, dass man das halt auch würdigt, dass es ein Mädchen aus dem Grimmitschauer Nachwuchs nicht nur in die DFEL geschafft hat, zu den Eisbären, sondern auch eine der, oder die jüngste Olympionikin ist, die im Damen-Eishockey Olympia gespielt hat mit, ich glaube, 16 Jahren. Die ist ja dann während Olympia 17 geworden. Hat auch ein super Turnier gespielt. Also ich habe, glaube ich, noch nie so viel Frauen-Eishockey verfolgt wie bei dieser Olympiade. Und muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal angesprochen habe. Wenn nicht, dann mache ich es jetzt, dass ich persönlich auch mega stolz gewesen bin. Also gerade, wo wir auch beim MDR Olympia geschnitten haben und ich da auch mit dem Tom Scheunemann, mit dem habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht, wo er auch gesagt hat, ey, Tretner, Stevie, ihr habt jetzt hier jemand aus Grimmitschau und ihr müsst einfach bombastisch stolz sein, dass es halt jemand da geschafft hat, wo ich halt sage, ja, da kriegst du halt einfach Gänsehaut, wenn du halt dann die Mathilda da übers Eis flitzen siehst. Ich weiß noch, in der Vorbereitung hat sie sogar, ich glaube, im ersten Spiel, ich glaube, ein schönes Tor gemacht, oben in den Winkel rein, dazu noch einen grandiosen Assist gespielt. Also es ist schon jemand, der auch in der Nationalmannschaft im deutschen Eishockey noch die Zukunft auf jeden Fall auch schon vorhergesagt wird. Und ich denke, auf die können wir da mega stolz sein. Wie ist das da, wenn ihr so auf Mathilda blickt?
Wir sind, also ich für meinen Part oder wir für den Verein, wir sind auch stolz einfach, dass es so eine Entwicklung eingenommen hat. Ich glaube, da hat sie die guten Wurzeln vom Thorsten einfach gekriegt, muss man sagen. Ich meine, da kann vielleicht auch Bex dann nochmal was dazu sagen. Wird wahrscheinlich auch in Zukunft einfach die Familie Heine stark auf dem Eis besetzt sein. Die Henriette, die ist jetzt auch nicht so schlecht und macht da einen guten Job, aber du hast schon recht, das hätte man vielleicht noch ein bisschen ausschmücken können, ein bisschen größer machen können. Intern sind wir alle mächtig stolz drauf und auch, was es so macht. Wir haben jetzt wieder Gespräche mit Thorsten gehabt, was es so, weil vom Eishockey wird sie nicht leben können, was es so nebenbei noch macht. Und da muss man sagen, Chapeau, Hut ab, was er da leistet, weil neben Eiszeit ein bisschen Ausbildung noch machen, dann auf einem ganz, ganz smarten Zeitraffer dort eingesetzt, wo du sagst, das musst du erstmal in dem Alter stemmen. Und das
alleine in Berlin mit 17.
Richtig,
ne?
Genau. ich meine, da hat sie einfach auch ein gutes Umfeld. Mhm. Ist, glaube ich, auch einfach so der Typ davon, dass man sagen kann, das rockt die schon. Mhm. Und auch einfach ein Elternhaus, was da komplett dahinter steht, mhm, und auch jederzeit wahrscheinlich auch hochfährt und, mhm, hochfahren würde. Wenn da nur Mathilda sagen würde, ich brauche den Papi, dann, ja, ist das halt einfach, das sind andere Gegebenheiten und das brauchst du auch, um da halt einfach die Entwicklung so zu haben.
Aber die macht einen toughen Eindruck.
Ja, ist auch. Also ist auch wahnsinnig, was ich so kennenlernen durfte. Musste halt auch sagen, ist wirklich, man denkt, sie ist Mitte 20. Mhm. Ja.
Sebastian, wolltest du noch was zu Mathilda sagen?
Ja, alles in allem kann ich das natürlich nur so unterschreiben, mhm, und wir sind stolz darauf, weil das ja genau das ist, was wir an dem Standort auch machen wollen. Spieler und Spielerinnen ausbilden für genau dieses Level.
Ich meine, das ist eine Nationalspielerin, die mal aus Grimmitschau kommt. Das haben wir, genau, im Männerbereich nicht hingekriegt.
Ja.
Also no offense gegenüber André, aber in der Nationalmannschaft hat das nicht geschafft.
Ja. Also da sind viele Dinge richtig gelaufen, ja, sowohl zu Hause als auch das eine oder andere, mhm, hier. Von daher sind wir genau auf das auch stolz. Mhm. Und wenn da der Eindruck rüberkam, dass wir das nicht genug vermarktet, mhm, haben, dann haben wir sicherlich, denke ich, wenn alles gut läuft, mit der Familie Heine vielleicht, mhm, in den nächsten Jahren nochmal die Gelegenheit, das mit den Nächsten dann besser, mhm, zu präsentieren und da eben auch dann entsprechend das ein oder andere zu posten, das zeigt, dass das genau das ist, was wir hier machen wollen.
In welcher Altersstufe spielt?
In U15.
Ach, da hat er zwei so erwachsene Kids, Thorsten. Ja. Krass, okay. Und die macht auch einen guten Eindruck. Wie? Henriette. Henriette.
Mhm. Mhm. Genau. Im Tor, also was ganz, ach, anderes. Ja.
Okay, das wusste ich noch nicht. Krass.
Genau.
Aber macht, aber die es gibt ja keine Mädchen U15, das heißt, sie spielt schon bei den Jungs mit, oder wie, ja, ist das dann?
Genau, das
macht sie. Wir haben ja eine eigene Damenmannschaft. Mhm. Ab wann gehen die Mädchen dann hoch? Also bis wohin spielst du noch im Jugendbereich mit?
Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Also U20 Division 1, da wird es schon richtig schwer. Mhm. Also Laura Kluge hat das zumindest geschafft, dass, mhm, sie in Berlin mittrainieren durfte. Das ist schon eine extreme Leistung, mhm, weil irgendwann das sich körperlich auseinander entwickelt, jetzt, mhm, nicht spielerisch, das ist ein ganz anderer Part, mhm, und auch nicht von den Skills her, aber natürlich körperlich macht es irgendwann dann einen Unterschied.
Ja.
Für die besseren Spielerinnen reicht das definitiv auch in Division 1 noch, um dort einen Platz zu finden, und die ein oder andere spielt ja auch in Division 1, ja, noch, U17. Für Torhüterinnen geht das natürlich dann länger, weil du eben dieses körperliche Element, mhm, nicht hast. Also im besten Fall wirst du da nicht so oft zusammengefahren und musst auch, ja, nicht so auf Geschwindigkeit, mhm, vor jemandem weglaufen oder andersrum hinter, ja, jemandem her. Von daher ist das ein Unterschied bei Torhüterinnen. Da kann man auch in die U20 hinein im Männer- bzw. ja, Jungsbereich dann spielen. Aber der Rest wird dann natürlich mit zunehmendem Alter schwerer.
Wer auch noch bei den Eisbären in der DFL mitgespielt hat oder noch mitspielt, ist die Chantal, glaube ich, vom Eisbären, die Tochter. Mhm. Wie ist jetzt ihr Werdegang? Bleibt die dann jetzt in Berlin oder wisst ihr das? Oder spielt die dann weiter hier noch mit? Weil ich glaube, sie ist jetzt auch 20, wenn mich alles täuscht.
Also die ist jetzt in Ingolstadt mittlerweile.
Ah, nach Ingolstadt gegangen.
Genau. Okay. Die hat den Hoferbergweg sozusagen,
ja,
bestritten.
Über den Eden reden wir nämlich, genau, gleich, das ist der zweite.
Das hat, mhm, Eden ja auch gemacht.
Genau.
Und Chantal ist eben jetzt auch in Ingolstadt.
Ja.
So. Und dann hat sich Eden wohl gedacht, er möchte jetzt nicht mehr in Ingolstadt sein.
Oh, jetzt kommt die Schwester noch runter, bloß nicht, ey.
Das reicht ihm jetzt.
Ja.
Und der hat ja jetzt einen anderen Weg bestritten, aber Chantal ist...
Genau.
Chanel, so.
Ich habe auch Chantal,
ja,
gesagt.
Jetzt.
Wie kann ich denn
bloß nicht. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich das übernommen.
Also ich glaube,
als gesagt, da fiel mir ein, nee, da irgendwas stimmt doch nicht.
Wenn die beiden den Podcast hören, also Esa und Chanel. Ich glaube, für die Chantal kriege ich noch eine. Aber
okay. Genau. Die ist jedenfalls in Ingolstadt, ja, und wir haben den Namen auch immer richtig gesagt in dem,
genau,
Podcast.
Genau, Chanel. Ich wollte nämlich über Eden reden, weil... Er ist ja jemand, der jetzt, wenn wir jetzt über in der Neuzeit reden wollen, es jetzt geschafft hat, sich über die Station von Grimmitschau, dann Ingolstadt U20, dann punktuell letztes Jahr schon aufgrund Verletzungsprobleme, die Weiden hatte, sich da oben schon mal zeigen konnte und jetzt den Schritt als für einen festen Vertrag in die zweite Liga geschafft hat.
Ja.
Ist, wenn man es jetzt mal so sieht, nach Willi Rudert und Lukas Böttcher einer, der es jetzt mal wieder aus dem Grimmitschauer Nachwuchs in die zweite Liga geschafft hat. Wie, ja, konnte man das schon bei Eden absehen? Sind es auch die Gene von ESA, die er halt hat? Oder wie blickt ihr jetzt, wenn wir jetzt über Eden reden, auf ihn?
Da hatte ich jetzt natürlich in der Vergangenheit zu wenig Bezug, um das jetzt beurteilen zu können, wie der Start war und ob man das schon sehen konnte. Oft ist es ja tatsächlich so, also selbst bis in die NHL-Drafts hinein, dass selbst die das nicht so richtig voraussehen können, wer da jetzt eine lange Karriere hat.
Das stimmt, ja.
Und da hast du manchmal Leute, die in der zweiten oder dritten Runde weggehen und die haben dann eine 12-jährige Karriere und andere, die auf Platz 5 gehen, haben das nicht. Von daher ist es immer schwer zu sagen.
Faszinierend, Chris Letang damals, 7. Runde, glaube ich, von Pittsburgh gezogen und spielt jetzt wie lange? 20 Jahre schon da?
Ja, also, von daher ist das immer relativ schwer zu beurteilen. Was man sagen kann, ist, dass er in den letzten Saisons sich definitiv entwickelt hat zu einem Spieler hin, der jetzt auf dem Zettel steht für eine DEL2-Mannschaft, wo er ja dann die erste Chance auch bekommen hat in der letzten Saison und offenbar es gut genug gemacht hat, dass sie dann gesagt haben, okay, den wollen wir fest haben.
Wenn wir jetzt mal so drauf schauen, wie so wirklich die Entwicklungen der letzten Jahre sind. Ich habe es mir ja mal aufgeschrieben. Vielleicht ist es auch so wirklich so ein Generationsthema. Du hast schon gesagt, es gab damals auch so Jahrgänge, die eingefroren wurden. Also ich kann mich jetzt noch ganz gut erinnern, dass man immer so gesagt hat, von Grimmitschau aus jetzt gesprochen, dieser 86er, also 85, 86, 87er Jahrgang, was meiner ist. Deswegen kann ich vielleicht schon ein bisschen drüber reden.
Was für ein glücklicher Zufall. Was für ein glücklicher Zufall.
Ist der, wo wirklich, wenn ich jetzt mal so, ich habe ja vorhin mal ein paar Namen aufgeschrieben, wo ich jetzt sage, da sind zumindest aus der Truppe, die wir gewesen sind, also ich habe ja dann irgendwann mit 12, 13 aufgehört, genau aus diesen körperlichen, schulischen Aspekten, weil es halt einfach dann nicht geklappt hat, wirklich diese Muskelmasse halt einfach mitzunehmen und dann hast du halt wirklich einfach Spieler gehabt wie ein André, wie auch ein Julius Michel, die sind dann einfach die Schritte voraus gewesen und da haben wir ja schon ein paar Spieler Anfang der 2000er, wo sie dann 18, 19 gewesen sind, die haben dann den Sprung in die zweite Liga zumindest geschafft. Und dann kam gefühlt meiner Meinung nach jetzt wirklich mal, bis erst wieder Willi Rudert kam und Lukas Böttcher, so eine gewisse Durststrecke, wo es keiner so richtig dann geschafft hat, vom Nachwuchs aus sich in die Mannschaft reinzuspielen. Wie blickt ihr jetzt auf die Entwicklung, dass wir es jetzt doch hinkriegen, dass irgendwann der Step mal wieder geschafft wird, so einen Jahrgang zu kreieren, die dann halt wirklich mal 2, 3 Spieler abwerfen? Oder ist es fast gar nicht mehr möglich?
Also es sind ganz viele Faktoren. Das fängt bei dem an, was wir vorhin besprochen haben, dass wir einfach genug Spieler rekrutieren, die dann auch Eishockey spielen wollen hier am Standort, damit du eine gewisse Masse hast, weil das gehört auch zur Wahrheit dazu, wenn du jetzt in den USA oder in Kanada bist und hast diese Masse an Spielern, entwickelt sich wahrscheinlicher einer als in Deutschland. Deshalb müssen wir einfach auch eine bessere Arbeit machen mit dem Spielermaterial, was wir haben. Und genauso geht es uns jetzt auch innerhalb Deutschlands. Wir müssen mit dem Spielermaterial, was wir haben, so gut wie möglich umgehen, die bestmöglich ausbilden, weil wir sonst nicht in die Verlegenheit kommen, Spieler so gut auszubilden, dass sie den Sprung schaffen. Und es wird natürlich am Ende des Tages auch immer, immer schwerer. Also das ist ja ein positives Merkmal vom Fünf-Sterne-Programm, dass da eben auch eine Grundstruktur drinsteht, wie man einen Standort gestalten sollte, wie oft man trainieren muss, wie oft man Krafttraining macht. Und all das hat ja auch dazu geführt, dass die Spieler besser geworden sind. Es reicht noch nicht ganz, deshalb muss man Anpassungen machen, aber die Qualität, die wir jetzt sehen bei deutschen Spielern, ist eben eine komplett andere. Und wenn du dann ein Standort bist, der vielleicht die ein oder andere Möglichkeit nicht hat oder eben zum Beispiel in der U17 nicht 2 hauptamtliche Trainer hat, dann ist da eine Qualität, die einfach anders ist als vielleicht an anderen Standorten. Heißt aber nicht, dass man jetzt einfach aufgibt und sagt, okay, dann lassen wir das alles, sondern wir müssen weiterhin rekrutieren, noch ein bisschen besser rekrutieren. Mhm. Ich glaube, wir machen da einen guten Job, sonst hätten wir auch nicht so viele Kinder hier bei uns, weil es auch nicht selbstverständlich ist, dass die zum Eishockey kommen.
Ja.
Da gibt es ja noch diese eine andere Sportart, wo die leichter hinkommen und wo die Schuhe auch nicht so teuer sind und die Ausrüstung nicht und der Beitrag.
Die auch dieses Jahr aufgestiegen sind, aber, genau. Aber trotzdem zieht ja Eishockey noch ein bisschen mehr, wenn du halt einfach erfolgreich bist.
Ne? Ja.
So. Und ich denke, die Eispiraten sind da halt einfach das Aushängeschild und der Verein muss halt davon irgendwo ein bisschen partizipieren. Also du kriegst ja nur eine erfolgreiche, wenn wir jetzt nur in der Oberliga spielen würden, muss ich ganz ehrlich sein, würde ja dann auch das ganze Ding noch ein bisschen mehr aus dem Gewicht rauskommen oder aus dem Gleichgewicht kommen, sage ich mal so. Deswegen ist, wenn du jetzt hier Zweitliga-Hockey spielst, ist ja auch für die, soll ja da noch eine Perspektive halt irgendwo ein Stück weit halt da sein. Ja, und jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Mist, ich wollte irgendwas anderes fragen, bevor ich da reingerutscht bin, jetzt mit dieser Perspektive. Egal, wolltest du noch weiter erzählen?
Ja. Gerne.
Ja.
So, dementsprechend auch wieder zurückzukommen auf das, was wir vorhin hatten, brauchen wir gute Kooperationen, wo wir unsere Spieler dann eben auf dem Weg auch hinschicken können, wo die auf bestem Niveau weiterspielen.
Ja.
Wenn die dann hier ausgebildet wurden bis zu einer Altersklasse X. Und dann muss man hoffen, dass die Spieler eben am Ende des Tages nach Krimmetschau zurück wollen und vielleicht nicht einen anderen Verein auf dem Weg finden.
Jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich noch fragen wollte. Wie wichtig oder wie hilfreich können denn dann auch Ex-Spieler sein, um dann im Trainerteam ehrenamtlich, ich kann mir jetzt nur Sebastian Modis zum Beispiel, weiß ich, dass der ja auch hier noch als Nachwuchstrainer mit fungiert. Wie hilfreich können auch wirklich die ehemaligen Spieler sein, die dann auch nochmal zeigen, hey, wir sind auch noch da und wir wollen uns auch noch hier mit engagieren?
Können oder sind sehr hilfreich. Mo ist da ein gutes Beispiel. Der macht hauptsächlich für uns die Athletik, der übernimmt die Torhüter. Sonst wäre das vielleicht auch noch ein Backstein-Part. Dadurch ist das schon mal gut, dass du einfach auch wirklich Manpower hast, die auch die gewisse Fachkompetenz haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber es ist natürlich auch wichtig, weil ein guter Spieler macht ja auch nicht unbedingt einen guten Trainer. Mhm. Ne, das ist halt auch entscheidend. Also du brauchst schon solche Typen, auch mit Thorsten damals und auch jetzt noch. Jetzt macht er ein bisschen weniger, aber du brauchst die gewissen Ex-Eispiraten oder die Ex-Spieler, um halt auch einfach da eine Plattform zu haben und zu sagen, die sind geil auf den Vereinen noch immer und den Sprung musst du halt einfach immer mitnehmen.
Ja. Jetzt kommt mir natürlich ein Name in den Kopf, wo ich sagen muss, den müssten wir vielleicht auch noch ein bisschen überzeugen. Zum Beispiel wäre ja für mich ein Paradebeispiel für jemanden, der sich engagieren könnte, müsste und von seinem Typus her eigentlich dafür wie gemacht ist, wäre Felix Thomas. Jemand, der hier seit Jahren spielt, der hier parallel eine Ausbildung macht, der in Chemnitz zusammen mit Linda wohnt, der eine Verbindung zu Krimmetschau, dem Standort hat. Ist es dann, nur als Beispiel Felix, ne? Kannst du dann irgendwann auch in 5 Jahren irgendwann mal Ole nehmen oder auch Walsh, je nachdem, wie denen ihre Pläne sind. Aber ist es dann was, wo ihr dann proaktiv auf die Spieler auch zugeht, weil ihr einfach sagt, hey, das müssen wir machen, wie mit Mario zum Beispiel, zu sagen, hier pass auf, wir müssen uns mit dem auf jeden Fall auseinandersetzen, weil wir halt auch, ich meine, die können von der Expertise zerren, Mario noch viel mehr, der im Nachwuchs mit Crosby und Co. zusammengespielt hat. Also wenn jemand Erfahrung hat, dann halt er und aber auch Felix und so, die haben ja alle eine gewisse Karriere von 17, 18, 19 Jahren hinter sich.
Auf jeden Fall. Also wir haben es jetzt im Falle ja auch Skalzo einfach so gehabt, dass wir mit ihm schon vor dem Abschluss der Eispiraten gesprochen haben, wo er halt auch klar gesagt hat, er hat noch keine Ahnung, wie es weitergeht. Du musst, also wir als Verein müssen proaktiv an die Spieler gehen. Okay. Wollen das auch, um einfach auch zu fragen, wie ist der Standpunkt, habt ihr Lust, könntet ihr euch das vorstellen? In anderer Linie sage ich aber auch, gibt es jetzt auch andere Beispiele, wo du einfach sagen musst, auch ein Spieler kann immer proaktiv zu uns kommen. Mein Wunschkandidat, vielleicht hört er ja den Podcast auch, ist auf jeden Fall in Zukunft irgendwann mal Johannes Schmid. Der hat mich wahnsinnig überzeugt mit dem Umgang auch der Kinder. Und wie gesagt, das muss alles zusammen so ein bisschen reiben, das Ganze. Der Spieler muss wollen, der muss auch wissen, auf was er sich da einlässt, weil es ist halt ein anderes Leben. Ne? Du musst zu 100% geil auf den Verein sein. Du musst so viel Arrangement noch mitbringen, so viel Zeit nebenbei irgendwo, die du da brauchst. Das ist halt nicht Frühtraining und dann bist du mal wieder ein paar Stunden frei, sondern du machst früh so ein bisschen Trainingspläne und Organisatorisches, bereitest dich halt einfach auf deine Woche vor oder vielleicht auch auf nur den Tag, den Trainingstag. Und dann hast du halt deine Hauptzeit ist halt irgendwo nachmittags und da sind die Eispiratenspieler ja jetzt unter der Woche zu Hause bei ihren Familien, manchmal noch zu irgendeiner Trainingszeit.
Oder auf dem Golfplatz.
Oder auf dem Golfplatz. danke Esa dafür.
Ja, genau.
und ja, das ist halt, Zeitmanagement ist das anders. Und man hat halt auch einfach schon von vielen Ex-Spielern gehört, wenn die sich einmal daran dann gewöhnen, eine andere Zeit zu haben, ja, ist es schwer, die dafür zu animieren, dass das dann klappt.
Aber ich bin ja, das ist jetzt mal jetzt so langsam zum Abschluss hin zu galoppieren, eine Stunde 10 haben wir ja schon auf der Uhr. Jetzt ist es aber ja so, oder wie, anders gefragt, wie verfolgt ihr jetzt gerade auch mit dem Blick auf die Eispiratenmannschaft die Kaderzusammenstellung? Weil du hast Johannes ja gerade angesprochen, wenn ich jetzt so weiter schaue, auch in den Kader, wir hatten Tim Lutz vorhin angesprochen, wir hatten Luis Brune, der sich auch super in den Kids-Club mit integriert hat zum Beispiel. Wir haben viele junge Familienväter, wie Sebastian Streuder jetzt hier sich auch für den Standort committed hat, der auch ein super Typ ist, so wie ich ihn kennengelernt habe. Das sind ja alles auch Spieler, wo du halt sagen musst, die haben ja auch eine Bereitschaft dann zu sagen, hey, das finden wir gut, weil sie halt schon entweder Väter sind oder Johannes das einfach auch gerne macht, genauso wie Luis ja super gut mit Kindern halt kann. Über Tim Lutz müssen wir gar nicht sprechen, auch ursympathisch, also Ronny und Butchi legen ja da auch einen Wert drauf, dass der Charakter der Truppe halt stimmt. Wie verfolgt ihr genau in dem Zusammenhang noch die Kaderplanung der Eispiraten?
Ich sag mal, mit einer interessierten Distanz natürlich, weil wir am Ende des Tages da jetzt nicht viel mit zu tun haben und das am Ende dann erfahren und hoffen, dass der Kader so aussieht, dass er gut auf dem Eis steht und dass wir auch genau diese Charaktere vor Ort haben. Und wie du gesagt hast, das ist ja auch kein Zufall, dass wir jetzt solche Charaktere hier am Standort haben. Also das ist nicht vom Himmel gefallen, dass wir die irgendwie versehentlich bekommen hätten, sondern wir haben genau die Spieler auch, die bereit sind, dann nochmal diese extra Meile für den Standort zu gehen und zu sagen, gut, dann gehe ich jetzt nachmittags nochmal irgendwo hin aufs Eis, ich gehe nochmal zum Kids Club irgendwie hin und mache da was extra und bin eben nicht zu Hause. Auch das ist ja an dem einen oder anderen Standort vielleicht anders, dass man da Spieler mehr überzeugen muss und hier läuft das auf eine Art von alleine. Von daher hoffen wir natürlich immer, dass wir genau diese Spieler, die dann bei uns so gut aushelfen, dass wir die weiter verpflichten und gleichzeitig, dass die, die dazukommen, auch bereit sind, da zu helfen, weil das für uns extrem wichtig ist.
Jetzt zum Abschluss die Frage, wie blickt ihr beide jetzt auf die, wir müssen es ja fast sagen, es ist jetzt zwar Mitte Juni, aber die Saison wirft schon die Schatten voraus, bestimmt auch schon bei euch auf jeden Fall. Wie blickt ihr jetzt auf die kommende Saison 26/27? Was sind so eure Ziele, deine Ziele? Ich könnte mir vorstellen, Sebastian, dir wurde gerade das Mikro wieder rübergewunken, du sollst anfangen. Genau, also was ist jetzt gerade auch dein Ziel? Wahrscheinlich wieder die Etablierung in der Division 1 für die U17, das sollte wahrscheinlich das Ziel sein. Aber wie gehst du rein in das neue Jahr?
Ich würde es mal von der anderen Seite beleuchten, was jetzt die letzten Saisons immer war und in der letzten Saison auch extrem war, dass die Spieler unter einem konstanten Erfolgsdruck waren, den du eigentlich nicht haben willst, wenn du 15-, 16-Jährige trainierst. Da möchtest du nicht, dass du erst eine Runde spielst, wo du eventuell dann in eine Relegation reinkommen kannst. Und wenn du in der Relegation bist, möchtest du auch nicht, dass du dann über 20 Spiele spielst, wo du die ganze Zeit gewinnen musst, sondern du willst ja eigentlich mit den Spielern eine Entwicklung vollziehen. Und die erfordert es dann manchmal auch, dass man eben nicht nur aufs Gewinnen und aufs Ergebnis guckt, sondern dass man gewisse Dinge macht, um den Spieler zu entwickeln. Und das ist das, worum es an diesem Standort gehen muss. Dementsprechend ist es jetzt ganz dankbar, dass wir die ersten 12 Spiele auf jeden Fall darauf nicht gucken müssen, plus die gesamte Vorbereitung. Und danach muss man eben sehen, sind wir in der Lage, nach der Vorrunde zu sagen, wir würden das schaffen auf dem Weg nach oben. Dann muss man gewisse Dinge machen, um das zu versuchen. Oder sind wir nicht in der Lage und entwickeln dann eben die Spieler, die jetzt hier am Standort sind, bestmöglich. Und das hat Priorität Nummer 1. Immer vorausgesetzt, das hatten wir jetzt ein paar Mal schon erwähnt, dass es überhaupt diese Division 1 Struktur noch gibt und es für uns die Möglichkeit gibt, überhaupt da hochzugehen. Aber am Ende des Tages ist das für mich nicht Priorität Nummer 1, sondern Priorität Nummer 1 muss sein, die Spieler, in denen wir Potenzial sehen, bestmöglich zu entwickeln und die gesamte Mannschaft bestmöglich zu entwickeln, daraus ein Team zu formen, das gutes Eishockey spielt, das Spaß hat an dem Sport und wo der ein oder andere, der vielleicht dann nicht in der DEL oder DEL2 auftaucht, vielleicht dann richtig, richtig guter Trainer hier am Standort wird, weil das haben wir ja gesagt, das brauchen wir auch.
Genau. Wie, Kevin, sind deine? Ist so die vierte Trainerstelle ein Ziel?
Die ist auf jeden Fall ein Ziel. Also ein Ziel ist es auf jeden Fall auch unten einfach noch mehr Kinder zu finden, die den Sport ausüben wollen, dass wir da einfach in die Spitze auf jeden Fall nach oben auch kriegen. Natürlich ist die organisatorische Frage oder die Frage des vierten Trainer einfach eine wichtige und einfach auch ein paar Strukturen, die wir jetzt einfach anders gelöst haben oder lösen müssen in Zukunft, wo wir dann einfach Sachen, die ganzen Puzzleteile müssen halt einfach zusammengeführt werden. Aber in erster Linie ist es wichtig für uns in dem Standort hier, dass wir bis U13 auf jeden Fall so gut wie möglich einfach auch die breite Masse entwickeln und dann gucken, dass wir halt irgendwo in U15, U17 halt anschließend zum Becks, was er gesagt hat, einfach da dann auch wirklich Top-Spieler halt ausbilden können und die dann vermutlich auch einfach nicht hier bleiben werden, sondern wirklich auch dann gehen.
Jetzt habe ich noch 2 Punkte fast vergessen, die von der Gewichtung her sogar sehr hoch sind, denn nächstes Jahr feiern der Verein das 100-jährige Bestehen. Inwieweit wirft das schon auch die Schatten bei dir jetzt voraus? Wie stolz können wir überhaupt sein, auch, dass wir einen Eishockey-Verein haben, der seit 100 Jahren existiert? Das ist, weiß nicht, ob es das so oft gibt. Also klar, in Bayern bestimmt, jetzt hier Füssen 1899 oder was die da, glaube ich, haben. Aber genau, wie stolz können wir da erstmal drauf sein, dass wir nächstes Jahr das 100-jährige Jubiläum haben? Und inwieweit spielt das jetzt auch in deinen Planungen schon mit einer Rolle? Weil ich glaube, so wie ich jetzt gehört habe, soll es ja nicht diesen Tag X geben, sondern es soll ja das ganze Jahr die 100 Jahre Eishockey in Krimmetschau gefeiert werden.
Genau, natürlich ist das für uns als Verein was ganz Großes und sollte jeden eigentlich auch hier in der Stadt einfach stolz machen. Das ist, glaube ich, was es ganz selten gibt. Schönheide zum Beispiel, die feiern jetzt 90 Jahre, ist auch schon eine große Anzahl. Aber für uns laufen die Vorbereitungen jetzt schon mit den Eispiraten, mit vielen Rings herum. Und da sind wir schon gut in der Planung drin, dass das halt einfach ein erfolgreiches Jahr wird. Mit ganz vielen Highlights einfach, mit auch schönen Sachen, die wir irgendwo dann vielleicht auch in 50 Jahren nochmal sagen, hey, das war ja ganz cool damals. Ja.
Und da wäre der zweite große Punkt, der sich da sogar mit anschließt, sind die Fans der Eispiraten. Ich weiß, dass die Kultras einen engen Schulterschluss gerade auch mit dem Stammverein halt haben. Das beweisen sie öfters auch in der Saison mit gewissen Choreografien, mit gewissen auch Sammel- oder Spendenaktionen, die sie auch mit initiieren, wo sie auch immer mit dabei sind. Inwieweit können die Kultras, aber auch alle anderen Fans der Eispiraten den Verein noch mit unterstützen?
Es gibt ja ein Gremium, sage ich jetzt, die sich zusammensetzen gerade und gewisse Teile besprechen, was geplant ist, wie wir das umsetzen wollen. Und die Kultras sind da auch ein Stück weit mit involviert, weil es einfach gewisse Punkte gibt, die sie selber mit abdecken können. Da haben wir jetzt zum Beispiel so ein Sammelsurium an alten Geschichten, Büchern, Sachen etc., was es da alles so gibt, wo die auch einfach uns ein Lager nochmal bereitgestellt haben. Und wenn das dazu kommt, dass wir wirklich den Fahrplan haben, wie wir ihn brauchen und wie wir ihn wollen, dann wird es mit Sicherheit auch das ein oder andere geben, was vielleicht der Fan noch mit für uns tun könnte. Aber das wird einfach jetzt der Sommer noch ein bisschen zeigen.
Ist auch erst nächstes Jahr, aber trotzdem ist ja das, wo du halt wirklich sagst, die Planung, wie kann man das wirklich auch den Verein, vielleicht auch bei den Heimspielen, noch sichtbarer vielleicht sogar machen. Das wäre zum Beispiel auch ein Punkt, den wir zum Beispiel da, wenn man 100 Jahre zusammen feiert, auch irgendwie zelebrieren könnte. Ich meine, im Endeffekt, wir machen das ja schon oft, dass der Nachwuchs mit auf dem Eis ist, dass die sich da präsentieren. Ich denke, das ist auch immer was Besonderes halt für die Kinder.
Da wird es auf jeden Fall Aktionen geben, auch mit den Eispiraten einfach. Ich glaube, das ganze Jahr wird viel widerspiegeln, dass wir 100 Jahre feiern. Und das ist genau der Plan, dass man halt eben nicht eine Aktion hat, sondern wirklich über das ganze Jahr dann einfach sagen kann, guckt mal, uns gibt es wirklich schon so lange und wir sind alle wahnsinnig stolz darauf.
Dann sollten wir uns auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal zusammensetzen. Ich denke, das bietet sich dann auf jeden Fall an, gerade wenn es dann so in die heiße Phase geht, weil gibt ja bestimmt irgendwo mal was, wo du sagst, jetzt müssen wir uns mal zusammensetzen, denn ab jetzt fängt die Welle an und wir machen uns dann sichtbar. Also da würde ich mich freuen, wenn wir uns da nochmal treffen.
Ebenfalls.
Ich fand, wir haben jetzt mal einen guten Einblick, oder ich habe jetzt von euch mal einen guten Einblick gekriegt über den Stammverein, über die Nachwuchsarbeit. Ich denke, wir haben auch viel mal zeigen können, was man nicht so sieht auf den ersten Blick, was wirklich so alles dahinter steckt, wie die Strukturen dahinter sind. Ich fand, wir haben auch gut versucht herauszukriegen, wo noch der Bedarf ist, was sich verbessern muss. Und ja, bedanke mich einfach, dass ihr Zeit hattet, dass ihr oder gerade du, Sebastian, da auch proaktiv rangegangen und gesagt habt, wir müssen das mal machen. Ich finde das so wirklich gut. Und haben wir jetzt irgendwas noch vergessen von eurer Seite her? Ist noch irgendwas?
Nee, ich denke, wir haben das jetzt erstmal gemacht, was wir machen wollten. Ja. Das an Themen gesetzt, was wir an Themen setzen wollten. Und dann nächstes Jahr auf ein neues.
Auf jeden Fall, so sieht's aus. Sebastian.
Vielen, vielen Dank.
Kevin, danke dir auch, genau. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, ob ihr das noch drauf habt hier, die Podcast-Verabschiedung. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Wie gesagt, Podcast mit Jörg steht auf jeden Fall in der nächsten Zeit noch an. Der Sommer wird nicht langweilig. Die Eispiraten, ich glaube, zwei Stellen wollen sie noch besetzen. Ich glaube, sogar drei, so wie ich jetzt gehört habe, sind noch so auf dem Wunschzettel von Jussi. Also ich denke, da werde ich mich auch bald mal wieder mit Nomi zusammensetzen, wenn es da mal wieder was gibt. Also keine Angst, der junge Mann ist nicht raus. Der hat einfach momentan, muss ich mal so ein paar Sachen alleine durchziehen, wie letzte Woche mit dem Aaron, da konnte er nicht. Jetzt mit euch ist ja... Da ist er noch in Gera, er muss ja ein bisschen auf dem Amt noch was machen, der Nomi. Also von daher hat er okay eine Zeit gehabt.
Muss die Arbeitszeit noch verschoben werden.
Genau, muss man genau. Und von daher, aber nee, mit dem Nomi wird es jetzt auch bald wieder was geben. Also von daher, vielen, vielen Dank. Und wir sagen erstmal auf bald und tschüss und ciao.
Aus Grimmel, ciao.
Das klang aber jetzt sehr synchron. Sehr schön.